Ja, gestern habe ich einen sehr wahren Spruch gelesen. Über Facebook hat es jemand gepostet. Was nützt es dem Menschen, wenn er lesen und schreiben gelernt hat, aber das Denken anderen überlässt? Lesen und schreiben lernt man in der Schule und das ist natürlich die Grundvoraussetzung, um eigenständig sich Informationen aneignen zu können. Die Informationen, die wir in Form von Buchstaben wahrnehmen können, können wir ganz anders verarbeiten als rein visuelle oder akustische Informationen. Geschriebene Texte sind auch über Generationen hinweg haltbar. Audio- und Bildformate, ja, gibt es auch noch nicht so lange her. Eine Erfindung der Neuzeit. Also dennoch sehen wir, dass das geschriebene Wort auch einen großen Vorteil hat gegenüber anderen modernen Medien. Man kann schneller auf bestimmte Texte zurückgreifen und findet gleich wieder das, worauf man sich beziehen will. Und deswegen ist es auch gut, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dass wir die auch aufschlagen. Übrigens, das Volk Israel besaß auch eine sehr hohe Schriftkultur, die es damals kaum eine andere Nation hatte. Und da spielt die Bibel eine große, bedeutende Rolle. Und so konnten schon 1000 vor Christus schon auch sehr viele Juden auch lesen und schreiben, auch sogar Handwerker, ja, auch einfache Leute. Also es war schon verbreitet. Gut, also wir möchten heute mal aufschlagen Matthäus Kapitel 11. Ja, wir sehen, also lesen und schreiben hilft nicht, wenn wir nicht mitdenken. Der Anspruch einer guten Schule ist es, dass wir lernen, auch unser Gehirn zu gebrauchen. Ja, und deswegen brauchen wir in unserem Gehirn auch gut Sauerstoff, damit wir mitdenken können. Es geht ja nicht nur darum, um irgendetwas, was man gelesen hat, zu wiederholen, also das, sondern was andere gedacht haben, selber zu durchdenken und selber zu lernen, die Informationen zu verarbeiten. Ja, das erfordert durchaus auch Arbeit. Kürzlich oder vor einigen Wochen erschien ein Thesenpapier mit dem Titel Jesus im Mittelpunkt bleiben trotz Corona. Er wird behauptet, dass Christen kein Urteil fällen könnten zur Einordnung der Gefährlichkeit eines Virus und das Denken anderen Fachleuten überlassen sollten, da Christen keine besonderen Kompetenzen hätten. So wird es in diesem Papier da formuliert. Ich halte aber so eine Schlussfolgerung für sehr gefährlich. Ein lieber Bruder schrieb mir, hinter diesem Dokument stehen noch 50 Brüder. 7 Brüder davon kenne ich persönlich. Es haben sich 50 Brüder entschieden, dieses Dokument so zu veröffentlichen. Sie hatten es mit den fehlenden und falschen veröffentlicht. Ja. Mir ist es so ohne weiteres nicht möglich, deine Gedanken zu folgen. Mir fehlen dafür die Voraussetzungen und das Wissen. Ich bin also auf die Hilfe anderer angewiesen. In meinen Gedanken ist jetzt aber folgende Frage entstanden: Wem kann ich in diesem Durcheinander noch vertrauen? Nicht mal den Brüdern. Diese Aussage von dem Bruder, der mir diese E-Mail geschrieben hat, ist doch traurig. Ja? Ist das nicht tragisch? Ja, selbst wenn 50 Leute so etwas geschrieben haben, muss es ja aber nicht richtig sein. Ja? Ich möchte heute über das Thema sprechen: Wissen bedeutet Verantwortung. Gott hat uns Menschen mit Verstand und mit Logik geschaffen. Und wir sehen, dass als der Herr Jesus hier auf der Erde wandelte, hatte er mit den gebildeten Theologen seine größten Schwierigkeiten gehabt. In Matthäus 11, Vers 18 wollen wir mal lesen. Da heißt es, Johannes ist gekommen, also hier ist von Johannes dem Täufer die Rede. Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht, so sagen sie, also die Pharisäer, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, damit bezieht sich der Herr Jesus auf sich. isst und trinkt, so sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Die Pharisäer behaupteten damals, dass die gehörten zu den Gebildeten, die konnten tatsächlich auch viele Stellen oder teilweise Bücher aus dem Alten Testament auswendig. Ja. Aber diese Leute kamen zu den falschen Schlussfolgerungen. Ne? Sie sagten, Johannes der Täufer, der so gepredigt hat, der ist besessen. Der sich vom Alkohol ferngehalten hat und gepredigt hat in der Wüste und gefastet hat. Ja. So ein Mann Gottes, ja, so ein, mit einem Prophetenmantel, ja, der ist besessen. Und dann kam der Herr Jesus. Er trat ganz anders aus. Er ging zu denen, wo es gefeiert wurde, hat mit ihnen getrunken und gegessen. Auch mit den Leuten, die nicht so angesehen waren. Und von ihm sagen sie, der ist ein Fresser und ein Säufer. Wie versteht man das ja? Die Kernfrage ist die, wie beurteilen die Pharisäer das, was sie sehen und was sie hören? Die Zuhörer, was haben sie mit den Botschaften, die der Johannes der Täufer gepredigt hat und die Jesus Christus gepredigt hat, was haben sie daraus gemacht? Haben sie diese Worte zu sich reden lassen? Jetzt folgt in Matthäus 11 ein Abschnitt, der ist ziemlich heftig. Da heißt es in Vers 20, da fing Jesus an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Wären solche Taten in Tyros und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, wie dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird dem Land der Sodomer erträglicher ergehen am Tage des Gerichts. Wer ist Jesus? Diese Verse, die wir hier sehen, die wir eben gelesen haben, geben davon Zeugnis, dass Gott Sünde sehr ernst nimmt. Und alle Menschen vor Gott, dem Richter, mal stehen werden. Das sagen uns diese Verse. Manche denken, Jesus ist so der liebe Gott, der uns vergibt und gnädig ist. Das ist ja richtig, ja. Manch einer denkt, der Gott im Alten Testament ist dagegen so ein grausamer Gott und der Gott im Neuen Testament ein barmherziger oder ein lieber Gott, der über alles hinwegsieht. Aber allerdings, wenn wir jetzt hier diese Verse etwas genauer betrachten, da sehen wir, hier wird gesagt, dass alles Jesus übergeben wurde. Ja, was ist alles? In Vers 27 habe ich noch nicht gelesen, heißt, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur den Vater. Niemand kennt den Vater als nur den Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Also das Gericht, das Urteil über diese Welt wird der Herr Jesus mal sprechen. Jesus tritt in der Vollmacht seines Vaters auf. Er hat die Macht über die Natur, die Macht über Krankheit, die Macht über Tod und hat die Macht, auch Sünden zu vergeben. Aber er tritt auch in der Vollmacht eines Richters auf, über diejenigen, die nicht an ihn glauben. Jesus als der Richter? Ja, Jesus ist derjenige, der die Städte vernichten wird, von denen hier die Rede ist. Jesus ist der gnädige, aber auch der gerechte Gott. So fordert Jesus von denen, die viel von ihm gehört haben, mehr als von Personen, die kaum eine Chance hatten, von ihm zu hören. Wenn wir jetzt mal fragen, wer von euch ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen? Das ist prima. Und das ist ein sehr großes Vorrecht, das wir schätzen können. Ihr wisst bestimmt vieles deutlich mehr als alle anderen in euren Altersgruppen. Aber das bedeutet auch, dass ihr eine besondere Verantwortung habt. Hier in diesem Text redet der Herr Jesus zu den Personen, die sehr viel von Gott mitbekommen haben, die ihn erlebt haben, noch viel mehr als jeder einzelne von uns, zu denen er hier redete. Ja? Und da wird es deutlich, wer viel weiß, von dem wird auch viel gefordert. Wenn der Herr Jesus uns die Bibel deutlich macht und sagt, was da drin steht, und wir handeln nicht danach, dann wird er das uns dafür zur Rechenschaft führen. Ja, und wir sehen das hier, also wir sehen, große Vorrechte bringen aber auch große Verantwortung mit sich. Keine Stadt war je so begünstigt gewesen wie diese drei Städte, Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Ja, das sehen wir hier. Alle da im Norden vom, könnt ihr das einordnen, hier ist der See Genezareth, hier ist dann das Tote Meer. Also hier, das ist ein Ausschnitt von Israel. Ja. Also hier in diesem Gebiet, über diese Städte redet hier der Herr Jesus. Also es gab zu der Zeit, also vier große Städte, Tiberias war auch eine große Stadt, ja. Also diese vier große Städte. Aber der Herr Jesus redet besonders, hatte jetzt nur diese drei Städte da im Blick. Der menschgewordene Sohn Gottes war in den staubigen Gassen umhergegangen. Die Bevölkerung hatte er gelehrt. Sie hatten die meisten seiner Wunderwerke innerhalb ihrer Mauern gesehen. Ja. Angesichts dieser überwältigenden Beweislast hatten sie sich starrsinnig geweigert, Buße zu tun. Kein Wunder, dass der Herr Jesus ihnen dann ein sehr ernstes Schicksal voraussagen musste. Die bevorstehenden Gerichte über diese drei Städte wird mit Gerichten über heidnische Städte verglichen. Vielleicht sehen wir hier nochmal, hier, wie sieht Chorazin heute aus? Noch heute ist die genaue Lage noch unsicher. Ja? Ja, vielleicht war hier eine Straße oder so, also es könnte sein, also so genau weiß man, wissen die Archäologen noch nicht, wo Chorazin liegt, ja, oder gelegen hat. Ja. Also da, auch Bethsaida, noch heute ist die genaue Lage auch noch nicht sicher. Was geschah in der Umgebung von Chorazin und Bethsaida? Wenn wir uns das jetzt mal vor Augen führen, in der Nähe wurden 5000 Menschen gespeist. Das können wir nachlesen in Lukas Kapitel 9. In diesen Hängen, da hatte Jesus vor 5000 Menschen gepredigt. Ein Blindgeborener wurde hier geheilt, steht in Markus Kapitel 8. Es war die Heimatstadt von Andreas, Petrus und Philippus, von seinen vertrautesten Jüngern. Ja. Und wie sah das Gericht aus? Und nun wird verglichen, dass diesen Städten es so schlimm ergehen wird wie oder Tyros und Sidon. Wollen wir erstmal vergleichen, was Jesus hier wirklich anspricht. Wie sah das denn in Tyros aus? Ja, der Prophet Hesekiel schrieb bereits so circa 590 vor Christus über den bevorstehenden Untergang von Tyros. Wer das nachlesen will, Hesekiel Kapitel 26 bis 28. Das ist ein ganzer Kapitel. Ist über genau detailliert beschrieben, wie Tyros untergehen wird. 573 vor Christus wurde die Stadt auf dem Festland von Nebukadnezar II. Zerstört. Also hier ist das Festland, hier sieht man das Mittelmeer und hier so eine vorgelagerte Insel. Ja. Wir müssen wissen, diese beiden Städte haben Israel schlecht behandelt. Diese Städte verführten Israel zum Baalsdienst, Tyrus und Sidon. Ja. Die Königin Isabel, Ahabs Frau, kam aus Sidon. Die Stadt Tyrus wollte sich über Jerusalem erheben, als Jerusalem verwüstet wurde. Die Stadt Tyrus wurde sehr stolz. Und so heißt es in Hesekiel 28, Vers 5 bis 9. Und habest in deiner großen Weisheit durch deinen Handel deine Macht gemehrt. Nun bist du so stolz geworden, weil du so mächtig bist. Darum spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz überhebt, als wäre es ein Gottesherz. Darum siehe, ich will Fremde über dich schicken, die Gewalttätigsten unter den Völkern, die sollen ihr Schwert zücken gegen deine schöne Weisheit und sollen deinen Glanz entweihen. Sie sollen dich hinunterstoßen in die Grube, dass du den Tod eines Erschlagenen stirbst, mitten auf dem Meer. Was gilt's? Wirst du dann vor deinen Henkern noch sagen, ich bin Gott, während du doch nicht Gott bist, sondern ein Mensch und in der Hand deines Henkers. Harte Worte aus dem Propheten Hesekiel. Wie gesagt, 590 vor Christus. Und da sehen wir, dass sich das in mehreren Stufen erfüllt hat. Also zuerst durch den Nebukadnezar II., der belagerte 13 Jahre lang und dann wurde Tyrus erobert. Also 573 zerstörte Nebukadnezar. Und dann sehen wir, im Jahr 332 vor Christus marschierte nun der Alexander der Große rein, nachdem Darius der Dritte bei Issus besiegt, nachdem er den Darius den Dritten bei Issus besiegt hat, südwärts Richtung Ägypten. Auf dem Weg dorthin forderte er die phönizischen Städte auf, ihm die Tore zu öffnen. Er belagerte die Stadt, da der Widerstand groß war. Während Nebukadnezar die Stadt auf dem Festland eingenommen hatte, plante Alexander nun, sich die ganze Stadt zu unterwerfen. Dazu ist der Bau einer Landbrücke notwendig gewesen hier, mit der die Stadt auf dem Festland verbindete. Das Material verwandelte er insbesondere den Schutt der Stadt, die hier vorgelagert war, um die Brücke, die Landbrücke zu bauen. Der Schutt wurde gemäß der Aussage der Bibel ins Meer geworfen. Am Ende der Mole errichtete er Belagerungstürme und Angriffsmaschinen. Nach 7 Monaten der Belagerung wurde Tyrus ganz zerstört. Also so sehen wir, wie sich diese wörtliche Prophetie erfüllt hat. Heute sind die Ruinen der damaligen Stadt im Meer versunken. Auch am Festland wurde nie wieder eine neue Stadt aufgebaut. Es gibt da ein kleines Fischerdörfchen wohl da an der Ecke. Ja. Und was sehen wir von Sidon? Eine Erfüllung der Prophetie gegen Sidon kann man sehen, als der persische König Artaxerxes, der dritte Ochos, der um 350 vor Christus die Stadt niederbrennen ließ, nachdem die Sidonier sich gegen die Perser aufgelehnt hatten. Damals sollten 40.000 Menschen ums Leben gekommen sein. Im Unterschied zu Tyrus wird bei Sidon nicht gesagt, dass es auf ewig nicht mehr sein soll. Also hier Verse aus dem Propheten 28, Vers 20 bis 24, wo das genau beschrieben wird. Vorfälle. Also Korazin und Bethsaida wird ein schlimmeres Gericht erfahren als Tyrus und Sidon. Das sagt der Herr Jesus hier. Zu der Zeit, als Jesus auf der Erde wandelte, war ja diese Gerichte an diesen beiden Städten schon vollzogen worden. Und er sagte den Juden, das Gericht über eure Städte wird noch schlimmer sein. So war das Gericht an Sidon milder als das Gericht an Tyrus. Ja, auch das ist interessant zu sehen. Gottes Gerichte und Belohnung sind nicht immer gleich. Gott handelt sehr individuell und nicht schematisch. Ja, so können wir auch anhand dieser beiden Gerichte auch einen kleinen Unterschied feststellen. Ruinen der Stadt Kapernaum. Das war die Stadt Jesu, wo er oft war. Ich würde sagen, hier als Heimatstadt, ja, wo er vielleicht wohnsitzmäßig gemeldet war. Ja. Heilung von Petrus' Schwiegermutter sehen wir ganz am Anfang seines Dienstes, Markus 1. Und dann sehen wir, und es kamen viele dorthin und ließen sich heilen aufgrund dieser Heilung. Die Heilung eines Besessenen, Markus 1, Vers 21. Ja. Alles das geschah dort. Dann eine verdorrte Hand wurde, eine verkrüppelte Hand wurde geheilt, in Lukas 6. Und dann auch die Geschichte mit dem gelähmten Mann, der durchs Dach kam. Ja. Die ist auch sehr bekannt, wo die dann den gelähmten Mann durchs Dach runterließen. Geschah auch dort in diesem Ort in Kapernaum. Wurde geheilt in Markus 2. Hier noch Überreste von der Synagoge in Kapernaum. Und was geschah da? Die Auferweckung der Tochter des Jairus, eines Synagogenvorstehers. Eine Totenauferweckung an diesem Ort. In Markus Kapitel 5. Die Berufung des Zöllners Matthäus, der als Jünger kam, fand auch dort statt in Kapernaum. Ja. Dann die Rede Jesu vom Brot des Lebens, Matthäus 13, und dann hatten wir ja schon die Speisung der 5000. Ja. Das alles geschah in Kapernaum. Und nun wird verglichen mit dem Gericht über Sodom aus. Also in Kapernaum lehnten sie Jesus ab. Und nun sagt er, das Gericht über eure Stadt wird schlimmer sein als über Sodom. Hier sehen wir, wo vermutet wird, dass Sodom lag, so am südlichen Rand des Toten Meeres. Wir kennen die Geschichte aus 1. Mose 18 und 19, als Feuer und Schwefel über Sodom fiel. Es war diese Städte Sodom und Gomorra, das waren Städte mit großer Sünde, mit Unzucht. Und Gott hatte diese Städte dann vernichtet mit Unmoral. Sodom wurde bezeichnet, war dann als Hauptstadt der Homosexuellen. Ja. Freizügige Homosexualität wurde dort praktiziert. Aber Jesus sagte hier, wenn diese sündigen Menschen damals die messianischen Wunder in ihrer Stadt gehabt hätten wie die Israeliten, dann wären die Stadt verschont geblieben. Dann hätten die Buße getan. Welch ein Vergleich. Die frommen Juden mit den schönen Kitteln, die die Tora kannten, die diese Sünden von Sodom und Gomorra vielleicht alle nie getan haben. Aber wie redet hier Jesus zu ihnen? Ihr seid schlimmer dran als die. Warum? Weil sie hatten die Zeichen, sie hatten die Botschaft und sie ließen diese Botschaft nicht an sich ran. Selbst wenn du so fromm bist und fröhlich in Gottesdienste gehst oder sonst wohin, ja, oder Geld spendest oder was auch immer, ja, es gibt alles mögliche tolle Sachen, die man machen kann. Aber was hilft dir, um gerecht zu werden? Wir brauchen Jesus. Niemand von uns aus ist gerecht genug, dass er mit seinen guten Taten glänzen könnte, um vor Jesus zu stehen. Und das zeigte ihnen der Herr Jesus. Ihr braucht den Erlöser, den Messias. Aber wenn du den Messias, den Erlöser, nicht annimmst, dann wird es ja auch so ergehen wie diesen frommen Juden. So heißt es hier in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. So ist heute auch die Frage an dich, hast du den Sohn Gottes? Glaubst du an ihn? Ja, hast du sein Geschenk, die Vergebung, angenommen? Das ist das Wichtige. Waren nun die Wunder umsonst, die in Kapernaum geschahen? Nein, sie waren zum Gericht geschehen. Sie hatten keine Entschuldigung, sie hatten die Botschaft gehört, aber sie lehnten diese bewusst ab. Diese Verse zeigen leider die Tragweite auf, die es mit sich bringt, wenn wir den Willen Gottes bewusst ablehnen. Dieses gilt besonders für diejenigen, die sich nicht bekehren. Ja, aber wie sieht es auch für uns wiedergeborene Christen aus? Können auch wir eigene Wege gehen? Da werden wir auch herausgefordert, dass wir immer wieder neu, oder Geiz, Selbstsucht und so, dass wir das ablegen, die Sünden, die uns belästigen. Wir brauchen auch immer wieder die Erneuerung. Und wir sind auch nicht gefeit davor, auch eine Art Selbstgerechtigkeit aufzubauen. So sind das hier sehr ernste Worte. Wenn Gott die israelitischen Städte nicht verschont hat, die alles wussten, wird Gott auch Gemeinden richten, die sich nicht nach ihm ausrichten. Das zeigen zum Beispiel auch die Sendschreiben der Offenbarung, die wir jetzt in den vergangenen Wochen durchbehandelt hatten. Ne? Wie unsere Gemeinde blüht, wird davon abhängen, wie wir Gottes Willen verwirklichen. Wie wir den umsetzen. Ja? Ja, wie antwortete jetzt Jesus auf die Ablehnung? Vers 25. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur den Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Herr, der Sohn, offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist die Frage. Oh. Ja, wie antwortete Jesus auf die Ablehnung? Jesus wusste, dass die Haltung der drei Städte nur ein Vorgeschmack war über die ablehnende Haltung durch weite Bevölkerungsteile. Ja, das wusste der Herr Jesus. Das, was er jetzt dort in Kapernaum erlebte, war nur der Vorgeschmack. Wir haben ja jetzt ja auch die Passionszeit. Und dann sieht man, wenn man die Weiterentwicklung auch sieht, wie er dann auch in Jerusalem abgelehnt wurde, der Herr Jesus. Aber es fing in seinem Ort an, da fing es schon an. Ja. Aber diese Ablehnung kann Gottes Pläne nicht durchkreuzen. Wenn die Intelligenz nicht glauben wollte, dann wird es sich auch den demütigen Herzen offenbaren. Und das ist dieses wunderbare Geheimnis. Also es können an die Bibel hochintelligente Menschen glauben, aber es können auch Leute glauben, die behindert sind, die einen schwachen Verstand haben. Auch sie können es verstehen. Ja? Die eingeschränkt in ihrem Denken sind. Ja? Aber wenn ich das verstehe, was Jesus getan hat, dann kann ich das verstehen. Da komme ich jetzt auch zum Ende. Er zeigt hier dieses Bild von dem Joch. Er sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Vielleicht geht es dir auch als Zuhörer so. Man sieht die Not, die Ablehnung auch von anderen Menschen für das Evangelium. Man sieht die Verbohrtheit vielleicht von manchen. Was das auch für eine Last ist. Aber kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus hat das gesehen. Er hat gesehen, die Not, nicht an ihn glauben wollen. Wenn sie nicht seine Erlösung haben wollen. Das hatte der Herr Jesus gesehen. Und das kann uns auch zu einer Last sein. Ja? Er sagt: Ich gebe euch ein Joch. Manchmal denkt man, die Jünger bekommen ein Joch. Da stellt man sich hier so was Hartes vor. Was für eine Bedeutung hat denn das Joch? Das Joch dient dazu, dass die Last erträglich ist. Stellt euch vor, die Ochsen, die hätten das Joch mit einem Strick um den Hals. Ja? Das Joch, also ich meine, ich habe es noch nicht ausprobiert. Das Joch, das schadet den Tieren nicht. Die können trotzdem ihre Dienste tun mit dem Joch. Die können diese Last oder diesen Widerstand hinter sich herziehen, ja, beim Pflügen. Deswegen sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das bezeichnet eigentlich auch hier die Jüngerschaft. Jawohl, wir gehen den Weg mit dem Herrn Jesus nicht alleine, sondern der Herr geht mit uns mit. Wir tragen keine Last, die wir nicht tragen könnten, sondern er trägt mit. So endet eigentlich dieser Abschnitt, der zwischendrin ja mit diesen harten Gerichtsworten spricht. Aber endet er dieser Abschnitt mit dieser Aussicht, mit dieser Barmherzigkeit. Jesu, ja, sagt, ich will euch, wenn ihr glaubt, will ich euch die Last erleichtern. Und ich helfe euch, dass ihr auch in dieser Zeit, wenn ihr pflügen müsst, durchkommt. Jawohl, wir haben eine Aufgabe hier und wir sehen die Not und das Elend in unserer Welt. Aber wir sehen auch den Herrn Jesus, der stärker ist und der mit uns geht. Ja. Das ist doch die wunderbare Aussicht, ja.